Wisst ihr eigentlich, dass man auf unserer Website die Folgen nach Kategorien sortieren kann? Also zum Beispiel Politik, Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Nachhaltigkeit und so weiter. Ich finde es manchmal super hilfreich, wenn ich zum Beispiel gerade in einem bestimmten Themenbereich mehr lernen will. Dann kann ich einfach auf die Kategorie klicken und schon sehe ich alle passenden Folgen. Also falls ihr mal nicht wisst, welche Folge ihr hören wollt, schaut doch einfach auf erklärmir.at vorbei und stöbert durch die Kategorien. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das unter erklärmir.at/support machen. Dankeschön an alle 430 HörerInnen, die das bereits tun. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Chemie und zwar für alle, die in der Schule nicht aufgepasst haben. Oder für all jene, bei denen es schon ein bisschen länger aus ist wie bei mir. Und das Thema erklärt uns Maiteen Nguyen Kim. Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ich habe bei deiner Einladung gedacht, dass es alle betrifft wahrscheinlich. Bis auf diese paar, die dann auch Chemiker geworden sind.
Liebe Maiteen, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ich bin Maiteen Nguyen Kim, hast du ja schon gesagt. Die meisten nennen mich nur Mai. Ich bin Wissenschaftsjournalistin momentan beim ZDF. Man kennt mich, wenn dann, entweder von Terra X oder von meiner eigenen Sendung MyThinkX oder dem gleichnamigen YouTube-Kanal.
Mei, wie wenig ich über Chemie noch wusste, ist mir erst bewusst geworden, als ich zu deinem Buch gegriffen habe. Komisch, alles chemisch. Und ich habe mir immer gedacht, so, also im Podcast, wir haben bald 400 Folgen und es gibt noch gar nichts zu Chemie.
Nein,
und ich dachte so, oh Gott, das ist aber einfach nicht mein Thema. Dann habe ich dein Buch gelesen und dachte, oh mein Gott, ist das
ist doch
das
dein
Thema,
siehst du? Ja.
Und ich habe meine Freundin ein paar Tage lang immer belästigt mit, wusstest du? So stelle ich mir dein Leben auch ein bisschen vor.
Ich wollte gerade sagen, das tut mir leid, aber in Wirklichkeit tut mir es gar nicht leid.
Und du hast jetzt gerade einen Kaffee vor dir stehen. Mhm. Und das ist auch das Beispiel, mit dem ich beginnen möchte. Das ist sehr faszinierend beschrieben in deinem Buch. Wenn man jetzt einen warmen Kaffee in eine kalte Tasse gibt und dann diese Tasse auf den Tisch stellt, dann wird irgendwann die Tasse warm und dann wird auch der Tisch warm. Viele werden sich denken, ja, okay.
Toll.
Ja,
aber deswegen habe ich Chemie abgewählt.
Aber was dahinter eigentlich passiert, ist ziemlich faszinierend. Kannst du das erklären?
Ich find's eigentlich noch cooler. Das ist dasselbe Prinzip, es mit der Hand zu erklären. Und zwar, also wo auch immer ihr jetzt gerade sitzt, wenn ihr das hört, na, am besten sitzt ihr in einem Raum. Also wenn ihr in einem Raum sitzt, ein bisschen einfacher, zumindest für das Wort Raumtemperatur, dann hat alles in diesem Raum um euch herum die gleiche Temperatur, und zwar Raumtemperatur. Ja, also wenn ihr jetzt einen Holztisch vor euch habt oder eine Metall, Gabel, eine Tasse, ein Glas, ein Taschentuch. All das hat dieselbe Temperatur. Aber offensichtlich fühlen sich diese Dinge ja nicht gleich warm oder kalt an. Ein Holztisch fühlt sich wärmer an als jetzt die Gabel oder der Löffel oder das Glas. Warum? Naja, eine Sache hat in diesem Raum, hat hoffentlich keine Raumtemperatur. Das ist nämlich euer Körper. Oder in dem Buchbeispiel die Kaffeetasse. Und das, was ihr spürt, das finde ich ja das Coole bei der Hand, ist, das, was ich spüre, wenn ich einen Holztisch anfasse oder eine Gabel, ist eigentlich meine eigene Körperwärme, die entweder schneller oder langsamer von mir weg transportiert wird. Bei dem Holztisch langsamer, deswegen spüre ich den warmen Tisch, den ich eigentlich durch mich, also der wird warm durch meine eigene Wärme, durch meine Hand. Und beim Metall wird diese Wärme einfach schneller von mir wegtransportiert. Deswegen fühlt es sich kälter für mich an. Und das Schöne an Chemie für mich ist, also Temperatur, du hast es gerade so schön gesagt, ja, und ich weiß, wie Wärme funktioniert und dass ein Kaffee abkühlt, schon klar. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn Temperatur? Dann sagst du, okay, wie heiß oder warm ist es? Aber was macht das denn, dass etwas heiß oder warm ist? Die chemische Erklärung dadurch, durch das sogenannte Teilchenmodell ist, also Teilchenmodell ist quasi die einfachste Art und Weise, Chemie zu sehen. Da muss es dich gar nicht interessieren, was sind das für Atome oder Moleküle, wie sehen die aus, ist völlig egal. Alles, was du wissen musst, also wirklich Chemie Level 1, ist die Welt, alles, das Universum, alles, alle Materie besteht aus kleinen Teilchen. Kannst du dir meinetwegen vorstellen, wie so ganz kleine Kügelchen, die halt so klein sind, dass du sie jetzt mit bloßem Auge nicht sehen kannst. Aber du bestehst aus Teilchen, ich bestehe aus Teilchen, der Kaffee besteht aus Teilchen, meine Hand besteht aus Teilchen, der Tisch und so weiter. Die Temperatur ist laut Teilchenmodell so definiert, je schneller Teilchen sich bewegen, desto heißer wird's. Teilchen bewegen sich nämlich immer, es gibt keinen Stillstand. Wenn jetzt ein Glas einfach so still auf dem Tisch rumsteht oder ein Löffel auf dem Tisch liegt oder der Tisch selbst, die Teilchen, aus denen all diese Gegenstände bestehen, wenn ich die sehen könnte, wenn ich da reinzoomen könnte, dann würdest du die wackeln sehen. Ne, die erstmal hängen die irgendwie zusammen, ne, die greifen, die interagieren miteinander, die halten sich aneinander fest, deswegen habe ich ja auch so einen Feststoff am Ende, aber die zappeln die ganze Zeit. Noch krasser ist es, wenn du dir die Luft anschauen könntest, also wenn du jetzt in die Luft reinzoomen würdest, wir sind ja da auch, die ist ja nicht leer zum Glück, sonst würden wir jetzt alle tot umfallen, die ist voller Luft, unter anderem Sauerstoff, aber noch andere Sachen und diese ganzen Luftteilchen, die gehen halt voll ab. Die zappeln herum, die fliegen von links nach rechts und so weiter. Und insgesamt sagt man eben, je mehr Bewegung es ist, desto heißer ist es. Und ich finde, es ist so befriedigend für mich, so eine Art von Definition von Temperatur zu haben, die so ganz, die so, ich finde, ich so sehr anschaulich ist. Ne? Also je schneller, je mehr man sich bewegt, so. Jetzt kommen wir mal auf den Kaffee zurück. Ja? Der Kaffee ist jetzt heiß und der dampft. Ich sehe da Dampf aufsteigen. Ich sehe also, wie Kaffeeteilchen die Kaffeetasse verlassen. Es ist nämlich so, dass Kaffee, das ja vor allem aus Wasser besteht, diese Wasserteilchen, die sind in flüssigem Wasser, halten die aneinander fest. Ne? Deswegen bleibt ja flüssiges Wasser auch zusammen. Wenn du jetzt so einen Tropfen irgendwo hast, hast du ja so einen runden Tropfen. Das liegt daran, dass sich die Teilchen aneinander festhalten. Das verteilt sich nicht auf dem ganzen Ding, sondern die halten sich aneinander fest und die zappeln halt ganz viel. Wenn der Kaffee richtig heiß ist, dann brauchen die so viel Platz zum Pogen, ja, die Teilchen, dass die sich in die Luft verabschieden müssen. Weil die sagen, ich brauche so viel Platz, ich muss hier weg. Ne? Und dann steigen die Teilchen eben auf. Und während die sich da so austoben quasi, stoßen die halt immer wieder an die Tasse. Und die Tassenteilchen sind halt deutlich langsamer unterwegs. Die sitzen da und zappeln so ein bisschen. Und dann ist es so ein bisschen so wie bei Autoscooter, wenn du dir vorstellst, ein schnelles Auto dotzt in ein langsames und wird dadurch abgebremst. Und das passiert eben auch im Kaffee. Diese schnellen Kaffeeteilchen dotzen halt an die Tassen, immer wieder an die langsamen, bis sie selber sich abbremsen und irgendwann eben auch auf Raumtemperatur angekommen sind. Und dann sind sie eben genauso langsam und gemütlich unterwegs wie der Rest des Raums. Und das finde ich irgendwie schön, sich das so vorzustellen.
Und dann ist auch faszinierend, wenn man merkt, was für eine Leistung der Körper eigentlich bringt, damit wir nicht auf Raumtemperatur absinken,
ja,
oder?
Ja.
Das ist ja ziemlich ungut. Was ich auch spannend fand, ist so der, was du geschrieben hast, dass man nie zu einem Chemiker oder einer Chemikerin sagen kann, da geht es kalt rein, so, wenn man das Fenster aufmacht,
ja,
sondern die Wärme geht raus. Oder wie du beschrieben hast, wenn man jetzt Eiswürfel in Cola gibt, dann kühlen nicht die Eiswürfel das Cola, sondern das Cola macht die Eiswürfel warm.
Genau.
Quasi. Ja. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik.
Thermodynamik, genau. Mhm. Das heißt, die Physiker würden das natürlich auch für sich claimen. Mhm. Wir teilen uns die Thermodynamik ja mit der Physik.
Ja. Und du hast auch die Luft angesprochen. Das war für mich auch einer von ganz vielen Augenöffnern. Du schreibst die Gasmoleküle Fetzen herum mit ca. 1000 km/h die ganze Zeit gegen unseren Kopf. Irgendwie spüren wir nichts davon, zum Glück. Mhm. Und die sind so klein, dass auf einem Kubikzentimeter, also quasi auf einer Fingerspitze, 27 Trillionen, habe ich es richtig im Kopf?
Das müsste ich jetzt selber in meinem Buch nachgucken.
26 Trillionen Gasmoleküle. Genau, also geht richtig was ab in der Luft.
Ich finde, Chemie ist wie so der Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt. Ja, wir können das alles nicht sehen, aber ich finde, es ist wie so ein neues Level unlocked. Wenn du einmal dir bewusst machst, dass alles aus Atomen und Molekülen besteht und wo die überall sind, auch die Tatsache, ne, wie viel der Luftdruck, wie groß der eigentlich ist. Im Buch habe ich ja, glaube ich, das irgendwie verglichen mit einem Elefanten oder mit so einem kleinen VW Polo. Ich glaube, ehrlich gesagt, ein älteres Modell. Inzwischen sind die, glaube ich, größer und schwerer, der dann auf deinem Kopf lastet zu jeder Zeit. Du aber wiederum mit deinen Teilchen zurückdrückst und so weiter. Ich weiß schon, ne, es gibt ja immer dieses Argument, das ist ja die meisten, die dann Chemie in der Schule zum Beispiel abgewählt haben, dass man so ein bisschen denkt, ja, was bringt mir das jetzt? Was hat es mit meinem Leben zu tun? Ich gebe zu, jetzt allein dieses Wissen, dass wie viele Luftmoleküle es gibt und so weiter. Die werden jetzt deinen Alltag nicht verändern. Ich verstehe das schon, aber es kann mir doch keiner sagen, dass es nicht cool ist. Ja, also es ist auch viel praktisches Wissen bei Chemie. Also da kommen wir hoffentlich ja noch gleich zu. Aber ich finde allein diese, wenn man sich mal klar macht über so ganz basic Chemiefakten, wie schön das auch ist. Ne? Also ich finde wirklich, Naturwissenschaften haben ja oft dieses Klischee oder das Vorurteil, alles immer so trocken und alles so kaputt zu erklären. Und dieses Kaputterklären verstehe ich nicht, weil ich finde, durch das Erklären wird alles immer nur so zauberhafter, ja? Und so wunderbarer. Also es kommt, die Welt wird einfach nur ein größerer Mindblow, finde ich, je mehr man darüber erfährt.
Obwohl mir, als ich mich letztes Jahr verliebt habe, hat meine Freundin gesagt, die auch sehr nerdig ist, so, ja, das ist ein paar Hormone, die da jetzt schießen. Das fand ich schon eigentlich ziemlich unromantisch. Ich finde es
Wobei man auch sagen muss, dass wir ja sehr, sehr vieles nicht wissen. Also ich glaube, es gibt so ein paar Hormone, die wir ausfindig gemacht haben, aber jetzt das Beispiel Liebe, das werde ich tatsächlich oft gefragt, was ist denn Liebe chemisch gesehen? Ich so, ja gut, ein bisschen, du kannst natürlich irgendwas zu Oxytocin und so weiter sagen, aber am Ende ist es so vieles, dass du chemisch nicht nachvollziehen kannst. Du kannst natürlich den Case machen, dass alles, was wir irgendwie empfinden, natürlich aus dem Gehirn kommt und dass alles, was neurologisch ist, auch biochemisch ist, dem würde ich schon zustimmen. Aber das Schöne daran, wenn man so will, ist ja, dass wir das Wenigste davon wissen. Wir haben ja selbst das Gehirn so gut wie nur einen Bruchteil davon verstanden. Mir fällt gerade der Name nicht ein. So ein Neurowissenschaftler hat es ganz schön gesagt. Der meinte, der Wissensstand von uns übers Gehirn ist für ihn ähnlich wie damals der Wissensstand von den Menschen, die damals zum ersten Mal über Fernrohre in den Himmel geguckt haben. Also der Wissensstand über das Weltall. So ungefähr. Also so wenig wissen wir eigentlich darüber. Das ist natürlich jetzt sehr, nicht ein sehr unquantitatives Bild, aber nur vom Prinzip her finde ich das schon sehr faszinierend. Das heißt, ja, man kann das, ich würde schon zustimmen, dass so gesehen dann so alles Chemie ist, aber man kann es halt das Wenigste davon chemisch erklären. Und ich glaube, so bleibt der Mythos Liebe immer noch erhalten.
Gott sei Dank. Warum halten manche Sachen zusammen, wie die Tasse? Und warum verbinden sich nicht, vor uns steht ein Glas, eine Tasse, ein Tisch, warum verbinden sich manche Dinge, wenn du die Milch reingehst, zum Beispiel in den Kaffee, und andere Dinge wollen nichts miteinander zu tun haben?
Ja, also chemische Moleküle und Atome, die gehen ja miteinander Beziehungen ein sozusagen und manche sind eben kompatibel, manche weniger. Also erstmal geht es ja schon darum, ich würde gerne noch einen Schritt weiter vorne anfangen, weil ich das auch sehr schön finde und ich glaube, dass die meisten haben das schon mal gehört, aber wissen gar nicht, dass es stimmt. Und zwar, wo kommen eigentlich die ganzen Atome her? Also diese ganzen Teilchen, aus denen alles in der Welt aufgebaut ist. Wo kommen die eigentlich her? Die kommen aus Sternen. Also, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat im Hintergrund. Wir sitzen hier gerade in Wien und da gerade just in diesem Moment läuten die Kirchenglocken. Das war gerade sehr schön.
Es war für mich vor einer Abwägung. Wir sitzen in einem sehr kleinen Raum. Wir reden circa eine Stunde.
Ja.
Das war die Abwägung. Ein paar Kirchenglocken oder frische Luft.
Ja, Kirchenglocken. Ich habe mich
für entschieden.
So viel, also das können wir als Atheisten, nehme ich mal an, noch gerade so verkraften. War doch jetzt gerade ganz dramaturgisch ganz schön. Also in Sternen. Dung. Also wenn man in den Nachthimmel schaut und man sieht Sterne leuchten, dann, das wisst ihr vielleicht schon, dann sieht man die nicht aktuell leuchten, weil die sind sehr weit weg. Das heißt, das, was wir sehen, ist schon ist immer in der Vergangenheit. Das ist das eine. Aber die leuchten deswegen, weil in Sternen eben Atomkerne ineinander knallen. Mit so einer Wucht und so, ne, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Temperatur ist, wie krass sich oder schnell sich Teilchen bewegen. Und wir wissen ja, wie heiß Sterne oder die Sonne ist. Das ist ja so das Heißeste, wie sich deswegen die Dotzen, die knallen mit so einem Karacho zusammen, mit so einer Geschwindigkeit, dass sie sogar verschmelzen und dass dadurch neue Atome entstehen. Wir haben ja, bin ich da up to date? Wir haben 118 Elemente, oder? Im Periodensystem. Ansonsten, Notiz an euch, checkt das gerne nochmal. Aber also wir haben 118 Elemente, sage ich jetzt einfach mal. Diese Elemente gelten ja fürs ganze Universum. Allein das finde ich auch sehr schön. Und alle diese Elemente sind irgendwo in irgendwelchen Sternen entstanden und haben sich dann von dort aus, als die Sterne dann gestorben sind oder explodiert sind oder wie auch immer, im Weltall verteilt. Und dann hier wundersamerweise irgendwie wieder zusammengefunden. Und das Leben basiert ja vor allem auf einem Element, nämlich Kohlenstoff. Kohlenstoff ist von all diesen 118 verschiedenen chemischen Elementen das einzige Element, das so ganz, ich sag mal, das besonders vielfältige Dinge bauen kann. Ganz grob kann man jetzt das Periodensystem einteilen in Metalle und Nichtmetalle. Ja? Metalle, ne, Eisen, Blei und so weiter. Natrium ist zum Beispiel auch so ein Metall. Und Metalle bilden entweder, ne, so reine Metalle, so wie wir sie als Metalle kennen. Metalle bilden aber auch Salze. Unser berühmtestes Salz ist das Kochsalz, das ist Natriumchlorid. Und Natrium ist in dem Fall liegt eben als Ion vor. Und die meisten Elemente in diesem ganzen Periodensystem bilden entweder Gase, das sind dann so ganz, ganz kleine Moleküle, kleine Leichte, die für sich in der Luft herumschweben, also gasförmig sind, oder sie bilden direkt irgendwelche Feststoffe, wie ein Metall oder ein Stein, ein Salz, ein Berg. Ne? Und wenn du aber sowas bauen willst wie eine Zelle, eine DNA, ne, ein Protein, all diese Sachen, geht es rein chemisch, geht das nicht ohne Kohlenstoff. Deswegen gehen Chemiker davon aus, wenn es da draußen irgendwo Leben gibt, wird es ziemlich sicher auch auf Kohlenstoff basieren. Wir wissen zwar überhaupt nicht, wie diese Aliens aussehen würden. Wir wissen aber, chemisch gesehen muss das auch Kohlenstoff sein. Deswegen ist übrigens, ist mein Lieblingselement Kohlenstoff, weil das Lebenselement ist. Und jetzt ist es eben so, dass Kohlenstoff einfach nochmal eine Sache für sich ist. Aber es gibt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal beim Kochsalz bleiben, ist es ganz interessant, dass wir Natrium, ihr werdet wahrscheinlich noch nie reines Natrium einfach so gesehen haben, wenn ihr nichts mit Chemie zu tun habt. Weil ich glaube, wenn man es sieht, dann ist es im Labor. Natrium ist nämlich ein Metall, also könnt ihr euch vorstellen, wie so ein anderes Metall. Es ist halt so grau glänzend. Und es ist aber sehr weich. Man kann das tatsächlich mit einem Messer schneiden, wie fast schon wie Butter, ein bisschen harte Butter, würde ich sagen. Und es ist wahnsinnig reaktiv. Wenn man Natrium ins Wasser gibt, kann das explodieren oder so eine Stichflamme geben. Also so reaktiv ist es. Und das ist aber dasselbe Zeug, das wir uns zu Hause aufs Essen streuen, weil es aber im Natriumchlorid schon reagiert ist. Es hat einen Partner gefunden, das Chlor, das übrigens für sich dann auch sehr reaktiv ist. Da haben sich zwei einfach gefunden. Der eine braucht was, der andere möchte was abgeben. Und dann sind die so happy in dieser Verbindung, dass sie einfach so bleiben. Und happy heißt auch, dass sie nicht reaktiv sind. Und nicht reaktiv heißt, es ist ungiftig oder harmlos. Heißt, kommt in unseren Körper und macht dort nichts. Und das sind eben so, das sind ganz viele so witzige Parallelen auch drin zu menschlichen Beziehungen. Also es gibt, man kann ganz grob so drei verschiedene Bindungsarten in der Chemie festmachen. Es gibt die ionische Bindung, das wäre jetzt die Bindung zwischen Natriumchlorid. Und das ist so eine, das ist so ein Paar, kennt ihr bestimmt auch in eurem Freundeskreis, das basiert einfach auf Gegensätzen. Die sind einfach genau gegenteilig voneinander. Also zum Beispiel jemand, der einfach sehr viel, sehr gerne redet und einer, der nur sehr gerne zuhört und am liebsten nicht redet. Das wäre jetzt so ein typisches ionisches Paar. Ja? Das Natrium hat halt, möchte unbedingt ein Elektron loswerden in dem Fall. Das Chlor möchte unbedingt eins haben. Sie sind happy, der eine gibt, der andere nimmt und das, so funktioniert das für die beiden. Dann gibt es die kovalente Bindung. Das wäre jetzt, ich würde gerne behaupten, dass ich in so einer Beziehung bin, in einer kovalenten Beziehung. Das ist jetzt das, was Kohlenstoff sehr gut macht. Und zwar, ich habe ja gerade was von Elektronen erzählt. Also Elektronen, ne, man erinnert sich vielleicht dunkel, ein Atom besteht aus einem Atomkern. Da sind Protonen und Neutronen drin und außenrum fliegen diese negativ geladenen Teilchen Elektronen. Und diese Elektronen sind das, was über die sich Atome miteinander verbinden. Also wenn wir sagen, es gibt eine chemische Struktur, da gibt es Bindungen, dann geht es immer über die Elektronen. Bei Natriumchlorid, ionisch, geht es darüber, dass einer seine Elektronen komplett abgibt, der andere nimmt sie. Bei einer kovalenten Bindung teilen sich die Atome die Elektronen, sind also sehr gleichberechtigt. Ja. Dann gibt es noch, das finde ich auch sehr schön, es gibt die metallische Bindung, also da wären wir wieder bei unserem Löffel oder bei unserer Gabel oder bei dem Natrium in Reinform. Beim Metall ist es so, das ist ja auch ein Feststoff. Und zwar muss man sich vorstellen, dass dann ganz viele Atome zusammenkommen und die Atomkerne bilden wie so eine Art Gitter. Und die Elektronen, die um diese Atomkerne flitzen, die flitzen jetzt um das ganze Metall, im ganzen Metall wie in so einer Elektronenwolke umher. Das heißt, im Gegensatz zu den anderen Beispielen, die ich gerade genannt habe, du hast zwei Bindungspartner und die teilen sich jetzt Elektronen, haben wir jetzt so eine Kommune, die alle zusammenleben und alle Elektronen alle miteinander teilen. Das heißt, ein Metall zeichnet sich dadurch aus, dass du eine ganz große Elektronenwolke hast. Und das siehst du sogar mit dem bloßen Auge dadurch, dass Metalle immer glänzen. Dieser metallische Glanz entsteht dadurch, wie diese Elektronenwolke das Licht bricht. Oder vorhin habe ich gesagt, der Löffel ist sehr gut darin, der fühlt sich immer kalt an. Der ist nämlich sehr gut darin, meine Wärme weiterzuleiten, weil diese Elektronenwolke so mobil ist. Ich habe ja gesagt, die Teilchen meiner Hand dotzen an den Löffel und ich bringe den auch in Schwingung. Und diese Elektronen, das ist wie so eine Laola-Welle, ne, in so einem Stadion. Die bringen diese Bewegung direkt weiter. Und deswegen sind Metalle sehr gute Wärmeleiter, weswegen sie sich auch erstmal kalt anfühlen. Wenn sie allerdings erstmal heiß sind, ne, zum Beispiel stell dir vor, Metall oder weiß ich nicht, so Autohaube oder so in der Sonne, das ist dann sehr heiß, weil die dann auch sehr gut die Wärme dann erstmal halten. Und eine andere Eigenschaft von Metallen ist ja, dass sie sich gut biegen lassen, wenn man sie erwärmt. Und auch das liegt daran, dass wir keine starren Bindungen haben. Also man kennt ja diese Zeichnungen von chemischen Strukturen. Da sind ja immer so Striche, die gehen in eine ganz bestimmte Richtung. Das wäre jetzt so eine typische kovalente Bindung. Bei Metall ist es diese Kommune. Alle sind irgendwie mit allem irgendwie verbunden in alle Richtungen. Deswegen sind die ganz mobil und biegsam, deswegen kannst du Metalle schmieden. Und ich finde das immer total, schon wieder total befriedigend, wenn man aus der chemischen Eigenschaft, also wenn man durch diese unsichtbaren Teilchen, wenn man sich dadurch Dinge erklären kann, die man auch mit dem bloßen Auge sieht.
Mhm. Voll. Was ich auch schön fand, war der Vergleich bei dir, wir sind Moleküle, die über Moleküle nachdenken.
Mhm.
woher weiß man das alles denn? Also jeder kennt aus dem Unterricht diese Zeichnungen, mhm, aber eigentlich kann man ja, gibt es ja kein Mikroskop, mit dem man jetzt so lange auf den Kaffee schaut oder auf meinen Finger, bis man dann die Moleküle sieht.
Das ist so eine tolle Frage. Das darf, weil das ist, das wird so unterschätzt, woher man das eigentlich alles weiß. Also es gibt so eine Art, also die eine der Standardmethoden ist, vielleicht kennt man ja so aus dem Krankenhaus MRTs. Wobei, selbst wenn man das kennt, weiß man wahrscheinlich nicht unbedingt genau, wie die funktionieren. Also am Ende schiebt man Moleküle in so eine Art MRT-Röhre. Da ist so ein ganz starkes Magnetfeld und die bringt die in Schwingung. Das ist jetzt alles sehr abstrakt. Auf jeden Fall kann man von der Art und Weise, wie die Atome in den Molekülen, in welche Richtung sie schwingen und wie stark und wie sehr und so weiter, kann man indirekt die Struktur ableiten. Also es gibt so gewisse Methoden, wo du leider nicht so ein Bild siehst, obwohl es da auch große, muss ich auch nochmal dazu sagen, da gab es ganz große Entwicklungen in letzter Zeit. Es gibt echt krasse Mikroskope inzwischen, die dann auch auf einer Molekülebene es auch schon abbilden können. Aber der Standardweg ist, dass du das indirekt machst. Das heißt, du guckst dir Schwingungen an und dann kannst du daraus die Struktur berechnen. Das heißt, du musst mit so ein bisschen Rechenarbeit kannst du das ableiten, aber dann weißt du es auch tatsächlich. Und ich weiß auch, als, wann war das denn wohl? So gefühlt vor 10 Jahren oder so kam, glaube ich, das erste Mikroskopbild von so einem Molekül. Das war irgendwie auch so ein 6-Ring oder so. Und ich dachte so, ich habe mir das angeguckt und dachte, krass, ich kann nicht glauben, dass es wirklich alles stimmt. Weißt du, was ich meine? Also nicht, dass ich es jemals angezweifelt hätte, aber es war so krass. Es ist immer so krass, wenn man das nochmal, es ist so, seeing is believing. Das ist so ein bisschen schade an der Chemie, dass man vieles nur so indirekt wahrnehmen kann.
Ja. Wir haben geredet über Bindungen und wir haben auch schon ganz am Anfang geredet über Luftdruck. Das war auch etwas, was ich gelernt habe in deinem Buch. Dass also zum Beispiel Wasser wird zusammengehalten, weil die Moleküle sich aneinander gebunden haben,
ja,
oder?
Wasser, darf ich da was dazu sagen?
Bitte.
Also Wasser, also ich habe ja gesagt, Kohlenstoff, Lieblingselement, weil Element des Lebens. Wasser, mein Lieblingsmolekül, ist so underrated. Und das Schöne bei Wasser ist, ich kann es gar nicht glauben, das ist ja wirklich eine Strukturformel, die fast jeder kennt. Jeder weiß, dass Wasser H2O ist. Und ich glaube, man weiß auch, wie es aussieht. Ne? Du hast in der Mitte ein O, stell dir einfach Kugel vor. Und dann, wie so zwei Arme davon ausgehend und die zwei H-Atome. Und das ist aber, die sind nicht in einer Linie, sondern die sind gewinkelt. Es gibt ganz oft falsche Darstellungen von CO2 übrigens. Also sehe ich immer wieder in so Klima-Infografiken. Da wird das CO2 so dargestellt, auch wie H2O mit so einem Knick. Hat es aber nicht. Ist auch ganz wichtig. Das ist nämlich, CO2 ist linear. Da sind alle, das C und die beiden O's in einer Linie. Beim Wasser sind die nicht in einer Linie. Das heißt, das ist geknickt. Warum ist das so wichtig? Eigentlich müsste Wasser H2O, so klein und leicht, es müsste unter den Bedingungen, die auf dieser Erde herrschen, müsste es eigentlich gasförmig sein. Wir dürften eigentlich gar kein flüssiges Wasser haben, geschweige denn festes, also Eis. Warum ist das so? Und zwar, das hat alles mit diesem Knick zu tun. Ich habe ja vorhin über kovalente Bindung gesprochen. Ich finde es so toll. Ich hab noch nie, glaube ich, auch in einem Podcast.
Gönn dir, bitte.
So sehr über Chemie.
Gönn
also
dir.
Ich habe natürlich immer wissenschaftliche Themen, aber so über kovalente Bindungen, so habe ich auch schon lange nicht mehr gesprochen.
Schön.
Also stellt euch vor, ihr habt dieses Wassermolekül. In der Mitte ist O, Sauerstoff. Und davon ausgehend, so nach unten, schräg raus, zwei Arme mit zwei H-Atomen. Diese Bindung ist eine kovalente Bindung. Die teilen sich quasi die Elektronen. Es ist aber so, dass der Sauerstoff, also der in der Mitte, die Elektronen ein bisschen mehr zu sich zieht. Es ist jetzt nicht so wie bei Natriumchlorid, bei der ionischen Bindung, dass er diese komplett holt. Die teilen sie sich, wie gesagt, aber der zieht sie ein bisschen mehr zu sich. Und Elektronen sind ja negativ geladen. Das heißt, der Sauerstoff ist so ein bisschen, ich nenne so eine Art, hat so eine Art negative Ladung, ist negativ geladen. Und im Gegensatz dazu, die beiden H-Atome, denen ja ein bisschen Elektronen fehlen, also negative Ladung fehlen sozusagen, die sind ein bisschen positiv. Und negative und positive Ladungen ziehen sich an. Also so ein bisschen wie bei Magneten kann man sich das vorstellen, mit dem Nord- und Südpol. Wenn der Nord- und Südpol, die ziehen sich dann gegenseitig an und auch andersrum, gleiche Ladungen stoßen sich ab. Also wenn ihr euch das jetzt vorstellt, das Wassermolekül, wie so dieses Geknickte, dann ist der Sauerstoff, das O, wie so ein negativ geladener Popo, wenn man so will, ne, und mit zwei positiv geladenen Armen. Und dieser negative Popo, der zieht jetzt, hat eine Anziehungskraft, ne, negativ, also gegensätzte Ladungen ziehen sich an, mit dem benachbarten Wassermolekül. Das heißt, wenn da mehrere Wassermoleküle zusammenkommen, ziehen sich die Arme und die Popos jeweils gegenseitig an. Das heißt, es gibt im Gegensatz zum CO2, das gasförmig ist, weil es linear ist, weil es keinen Knick hat und deswegen auch nicht diese Polarität hat, ne, weil da levelt es sich quasi aus, ne, durch die lineare Anordnung. Da haben wir das nicht. Das ist einfach ein Gas. Bei Wasser ist es so, wir haben die Anziehung, das sind die sogenannten Wasserstoffbrückenbindungen. Und diese Bindung, diese Anziehungskraft führt dazu, dass die Wassermoleküle sich gegenseitig festhalten und deswegen eine Flüssigkeit bilden. Die Flüssigkeit ist ja dichter als ein Gas. Sie halten sich aneinander fest und nur deswegen, wegen dieser partiellen Ladung, ist Wasser auch flüssig. Und das Schöne ist ja, von welchem Stoff könnt ihr im Alltag alle drei Aggregatzustände beobachten? Ne? Fest, flüssig, gasförmig. Und wenn die eben sich dann noch starrer auseinander ausrichten, dann wird's eben zu Eis. Und die Tatsache, dass das, und ich finde es halt so schön, dass sowas Kleines, wie so ein kleiner Knick im Molekül, eben dazu führen kann, dass es überhaupt flüssiges Wasser gibt und dass wir deswegen auch Leben hier auf diesem Planeten haben.
Ich wünsche jedem Menschen, dass er jemanden findet, der so über ihn redet wie du über Wasser. Auf jeden Fall, was ich so faszinierend fand, ist, Wasser hält sich nicht nur aus den Gründen zusammen, die du jetzt beschrieben hast, die ich jetzt komplett eins zu eins wiedergeben könnte, aber nicht mache. sondern auch, weil es Luftdruck gibt, also weil von außen Druck drauf geht. Und wenn man irgendwo am Strand liegt, am Meer, dann ist der Luftdruck hoch, weil drüber ist ganz viel Luft, die drückt nach unten. Ich bin so stolz, ich muss das alles, was ich gelernt habe, teilen. Und wenn man jetzt höher oben ist, zum Beispiel Mount Everest, dann ist der Luftdruck viel niedriger, weil da ist weniger Luft drüber. Genau, und wir wissen alle, Wasser kocht bei 100 Grad, also verändert dann den Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig. Und das liegt aber, wenn weniger Druck drauf ist, also wenn ich höher oben bin, dann halten die Moleküle nicht so gut zusammen.
Die halten grundsätzlich genauso zusammen, aber die haben, du hast das Wasser im Topf. Im Topf halten die schön aneinander fest, ne? Die geben sich so ein bisschen die Hand, sagen wir mal so, die Wassermoleküle. Vor allem kommen von oben, dotzen einfach die ganze Zeit so Luftmoleküle oben drauf und bilden halt Druck von oben. Ich setze den Topf auf die Herdplatte. Wir wissen jetzt ja alle, was Temperatur ist. Ich erhitze es, sprich, ich sorge dafür, dass sich die Wassermoleküle immer mehr bewegen. Immer bewegen heißt, dass sie auch, so wie es halt ist, du kannst ja mal versuchen, dich auf einer Tanzfläche noch irgendwie aneinander festzuhalten. Und je wilder es wird, desto eher wirst du dich mal verlieren. Und so ist es bei den Molekülen genauso. Du bringst Temperatur rein, die bewegen sich immer stärker. Die Bindungen reißen quasi untereinander ab. So sehr, dass sie halt irgendwann sich ganz in die Luft verabschieden, in die Gasphase. Wir haben Aggregatzustandswechsel, also von flüssig zu gasförmig, weil die halt noch mehr Bewegungsfreiheit brauchen und dann sagen, okay, tschüss, dann verdampft das Wasser. Das passiert, man sagt immer bei 100 Grad und meint eigentlich genau genommen bei dem Atmosphärendruck auf Meeresspiegelhöhe sozusagen. Wenn ich jetzt auf dem Mount Everest Wasser kochen will, müsste ich sehr viel mehr Bewegung, also sehr viel mehr Temperatur reinbringen, Also ich brauche weniger, also wir haben weniger Druck, Und deswegen siedet das Wasser schon bei niedrigeren Temperaturen. Was dann wiederum heißen würde, wenn ich irgendwas koche, ich überlege gerade, was es ist, was 100 Grad braucht und so viele Minuten, weil es dann erst durch ist, müsste ich es dort länger kochen, weil ich ja nicht genau dieselbe Temperatur erreiche. Das ist auch ganz interessant, weil ich setze etwas auf die Herdplatte. Es wird zunehmend wärmer, weil wärmer heißt ja immer schneller. Es geht aber nur bis zum gewissen Punkt. Also hier unten wären es jetzt 100 Grad, oben wären es, weiß ich nicht, paar 90 Grad, ne? Das heißt, ab da wird es nicht mehr wärmer, weil die Energie, die jetzt sonst in mehr Bewegung umgesetzt werden würde, wird in den Phasenübergang gebracht. Das heißt, anstatt, dass es noch heißer wird als 100 Grad oder wie auch immer, also anders gesagt, anstatt, dass ich mich noch schneller bewege im Topf, verlassen die Teilchen den Topf. Und deswegen wird es nicht mehr heißer. Das heißt, das ist quasi die maximale Temperatur oder anders gesagt die maximale Geschwindigkeit. Ich weiß gerade nicht, was da draußen los ist. Also die maximale Geschwindigkeit und ab da brauchen die einfach in der Gasphase. Und Wasserdampf zum Beispiel, der kann heißer werden als 100 Grad. Das ist übrigens auch sehr gefährlich dann. Also man muss überhaupt Wasser, gerade wenn man Kinder zu Hause hat, gekochtes Wasser ist eine der gefährlichsten Sachen, die man im Haushalt hat. Also man denkt immer so die obvious Sachen, Messer und so weiter, aber Vorsicht vor gekochtem Wasser. Ja.
Und noch was ich sehr faszinierend fand, was nochmal das von zu Beginn untermauert, was du vom Teilchenmodell erzählt hast. Wenn man auch ein spannendes Learning. Es ist was sehr Besonderes, was wir schätzen können, dass da überall in der Luft was da ist, weil in ganz vielen Orten der Erde, nicht der
des
Erde,
Universums,
des Universums ja. ist es ja nicht kein. So. Ja. Gibt es Vakuum, da sind keine Teilchen. Und wenn man jetzt theoretisch den Menschen ins Weltall gibt, wo es so minus 270 Grad hat, dann würde man da nicht sofort erfrieren, weil eigentlich nichts da ist. Es sind keine Teilchen in der Luft.
Ja, genau. Was wird passieren, wenn man natürlich ohne Schutzanzug und so weiter ins Weltall fallen würde, wo es maximal kalt ist? Ich bin gerade über die maximale Temperatur von Wasser gesprochen, von flüssigem Wasser. Es gibt doch ja eine maximale Untergrenze, die bei minus 273 Grad ungefähr liegt, weil ab da Stillstand ist. Und es kann ja nicht kälter werden als Stillstand. Ne, auch da irgendwie so ganz schön dieses Temperaturverständnis als Teilchengeschwindigkeit. Da versteht man auch, warum es eben nicht beliebig kalt werden kann. Also wir haben, wenn wir jetzt irgendwo sind, wo keine schöne Luft ist, wo keine Atmosphäre ist, hat man auch keine Wärmeübertragung, weil wir haben ja schon gelernt, wenn mir kalt wird, dann werde ich ja, also ja, man wird kalt, aber vor allem der Prozess ist ja, dass meine Wärme abgegeben wird und von mir wegtransportiert wird. Und das würde ja über die Luft passieren. Besonders kalt, man merkt das zum Beispiel auch, wenn man in kaltes Wasser springt, ist es ja kälter als kalte Luft, weil das Wasser die Wärme besser übertragen kann. Das heißt, das Wasser, weil es auch dichter ist, ne, und dann auch mobil und so weiter, meine Wärme, also die Geschwindigkeit meiner Teilchen, die wird über das Wasser schneller übertragen und die Wärme wird schneller von mir weg transportiert, weswegen mir im Wasser, in einem kalten Wasser, kälter wird als bei derselben Temperatur in der Luft. Wenn ich jetzt im Weltall bin, da habe ich überhaupt keine schöne Luftatmosphäre. Da gibt es auch nirgendwo, kann ich auch meine Körperwärme nirgendwo hin übertragen. Deswegen werde ich da auch nicht erfrieren.
Weil da keine Teilchen sind, wo meine Teilchen dagegen anstoßen können, ja. Dann wird nichts gebremst. Und
genau, ja. Da wird nichts abgebremst. Mhm. Also wir hatten ja vorhin dieses Bild mit dem Autoscooter. Das heißt, meine Geschwindigkeit wird gebremst, indem ich in ein langsameres Teilchen knalle. Die gibt es ja dann nicht. Was auch nicht passiert, was ja sich manche vorstellen würden, dass man wie so ein Luftballon zerplatzt. Also es ist schon so, dass, ich könnte mir schon vorstellen, dass da so Äderchen oder irgendwie gewisse Sachen platzen. Aber die Haut und auch das Gewebe, ne, ist schon sehr robust. Also wir sind halt kein Luftballon. Also auch das ist unwahrscheinlich. Was könnte man sich noch so vorstellen, wie man, ja, wie gesagt, man könnte schreien, das wird dann niemand hören. ja, ganz, ganz unspektakulär. Man wird halt einfach ersticken. Es gibt halt keinen Sauerstoff. Ja.
Aber es gab auch einen Vorfall, von dem du geschrieben hast in deinem Buch, mit dem Astronauten Jim LeBlanc, wenn ich ihn jetzt richtig anspreche, ich bin leider kein Franzose, da war der Raumanzug undicht und der hat dann davon erzählt, also wohl bewusstlos wegen Sauerstoffmangel, aber der hat so ein Kitzeln im Mund gespürt, weil da das Wasser zu sieden begann auf seiner Zunge.
Ja, das ist krass. Also ich kann es mir kaum vorstellen, aber das ist ja dann das Extrembeispiel von dem Wasserkochen auf Mount Everest, wo wir halt weniger Luftdruck haben und deswegen weniger Temperatur brauchen. Und da, ja, hast du es eben dann sofort, ja.
Noch ein Learning, das ich fasziniert meiner Freundin erzählt habe, ist, wie gesagt, wenn du meinen Schweiß riechst, dann heißt das, dass gerade literally ein Molekül aus meiner Achsel in deiner Nase. Ja. Und beim Pups ist genauso.
Ja, also es tut mir leid, euch darauf hinzuweisen, aber ja, was ist schon Riechen? Riechen ist, dass Moleküle in deine Nase kommen und da in deinem Gehirn irgendwelche Signale auslösen. Und es ist halt leider so, dass halt Teile des Schweißes, des Hundehaufens, was auch immer, was dir Unangenehmes riecht, dass ein Teil davon, nämlich der flüchtige Teil, also Moleküle, Materie, in eure Nase gelangen. Ja, das ist leider so. Ich weiß, man könnte auch ohne diese Info leben. Das gehört mit dazu.
Und auch spannend, und das wissen vielleicht eh mehr Leute, dass der Schweiß per se gar nicht stinkt, sondern dass das, was stinkt, die Bakterien sind.
Die Stoffwechselprodukte, genau. Also Schweiß, reiner Schweiß ist quasi geruchslos und wird dann quasi auf der Haut durch, wir sind ja dicht besiedelt von, wir sind ja eigentlich nur auch nur eine Art Planet für ein ganzes Ökosystem an Kleinvieh, das uns behaust, die den Schweiß verstoffwechseln, also den irgendwie in was anderes zersetzen. Und da entstehen eben diese typischen Stinkemoleküle, die dann literally unsere Nase landen, genau.
Mahlzeit. Du schreibst in deinem Buch, dass quasi alle Chemiker gute Köche sind. Warum?
Na, ich sag mal so, das ist ja das berühmte Zitat meines Vaters, der ja auch Chemiker ist und sehr gut kochen kann. Und wie soll ich sagen, ich kann auch sehr gut kochen. Ich natürlich, was soll ich jetzt anderes sagen? Nee, ich koche tatsächlich sehr gerne und ich glaube, das ist schon etwas, was unter Chemikern sehr verbreitet ist, weil es ja wirklich dasselbe ist. Also man sagt ja auch tatsächlich kochen. Also wenn man ins Labor geht, sagt man kochen. Es ist halt auch kochen. Also du bringst verschiedene Sachen zusammen und meistens rührst du und erhitzt du was. Das ist schon, es gibt noch ein paar andere Methoden, aber das Rühren oder Erhitzen ist schon das allermeiste davon. Und das Tolle beim Kochen ist, also ich glaube, es gibt dann wahrscheinlich zwei Arten von Chemikern. Die einen, die dann auch so super mit der Küchenwaage und sich wahrscheinlich noch die extra, der so super genau sind, die das genauso machen wie im Labor. Ich bin und mein Papa auch, sind eher so die Sorte von Chemiker, die das dann erst recht genießen, das nicht machen zu müssen und dann irgendwie irgendwas zusammenschmeißen, wie so verrückt gewordene Wissenschaftler und sich dann freuen, dass man es auch noch essen kann. Das ist ja auch selten der Fall, dass man das, was man im Labor macht, dann auch essen darf. Also auch das ist dann sehr erfreulich, ja.
Also beim Kochen passieren auch ganz viele chemische Reaktionen, dann isst man es und dann passieren auch wieder ganz viele chemische Reaktionen und Stoffwechsel und ja.
Ja, also es ist ja auch, es gibt ja Leute, die sagen, sie können nicht backen. Und alles, was ich da höre, ist, sie schaffen es nicht, sich ganz genau an ein Rezept zu halten. Also in Zeiten des Internets gibt es ja kein Shortage von Rezepten. Also man kann ja überall, gut, es gibt natürlich gute und bessere und schlechtere Rezepte, aber wenn Leute sagen, sie können nicht backen, sie kriegen sich hin, wenn irgendwas wirklich schief geht, man muss es genauso machen wie im Rezept. Also wenn da jetzt zum Beispiel steht, dass man erst, dass man das Mehl untersieben soll oder dass man das unterheben soll und nicht rigoros einrühren, dann soll man das halt wirklich so machen. Es gibt halt für alles einen chemischen Grund. Und ich glaube, Leute, die glauben, sie könnten nicht backen, glaube ich, unterschätzen, wie genau man Backrezepte nehmen muss. Ich finde, beim Kochen geht vieles noch halbwegs, also da kann es natürlich passieren, dass es nicht schmeckt, aber dass irgendwas komplett schief geht, da gibt es beim Backen viel mehr Möglichkeiten. Also, dass du eigentlich Plätzchen backen willst und hast am Ende nur eine Platte. Oder dass du einen Kuchen backen willst, der geht nicht auf oder so. Das kann schon immer wieder passieren. Und da hilft es auf jeden Fall auch. Also da kommen wir jetzt quasi zum praktischen Chemiewissen. Also beim Backen geht es ja zum einen viel um Luft. Ne? Also je nachdem, was du machst. Wenn du jetzt Plätzchen machst, weniger. Wenn du einen Kuchen machst, schon. Da ist ja ein typischer Schritt, dass du entweder Eier schlägst vorher oder Butter schaumig schlägst. Das machst du ja, damit du da Luft reinschlägst oder sowas wie Backpulver oder Hefe benutzt. Dann geht es um Konsistenz, was sehr viel mit dem Gluten im Mehl zu tun hat. Das ist ja dieses Klebeprotein, so wird es ja auch genannt. Das sind ja genau genommen zwei Arten von Proteinen, die eben zusammen so eine Klebefunktion entwickeln, sobald sie mit Wasser in Kontakt kommen. Deswegen wird in vielen Rezepten, das darf man dann auch nicht ignorieren, mischt man ja erst die trockenen Zutaten, also typischerweise Mehl mit meistens Backpulver oder so, und gibt das dann ganz am Ende typischerweise in die nassen Rezepte, also in Rezepte, Inhaltsstoffe. Man macht dann erst zum Beispiel Butter cremig schlagen, dann gibt man die Eier hinzu. Und dann da rein Mehl sieben, damit das so ein bisschen, damit man Klümpchen eben vermeidet. Weil Klümpchen vermeiden sollte man eben nicht machen, indem man es dann ganz rigoros mit der Küchenmaschine also einarbeitet, sondern oft, wenn da steht unterheben, dass man das vorsichtig so reinfaltet, also mit einem Spate oder Löffel, also so vorsichtig untermischt, sanft, damit man die schön eingeschlagene Luft nicht direkt wieder verliert. Und das sind eben so Sachen, wenn man da irgendwas anders macht, weil man denkt, na gut, die Zutaten sind Eier, Butter, Mehl, wie auch immer. Das habe ich. Das wird schon gehen. Das geht dann oft nicht. Also, das kann dann halt eben schief gehen. Aber es ist eigentlich auch ganz schön, weil Backen ist wirklich pure Chemie. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn ich irgendwelche Kochshows oder so sehe. Gucke ich eh immer sehr gerne. Aber vor allem, wenn dann Leute backen, so aus dem Kopf heraus. Das finde ich immer schon sehr beeindruckend.
Kannst du noch was dazu sagen, welche praktische Relevanz die Chemie für unsere Art zu leben hat, jetzt so mit Industrialisierung, Wirtschaft und Co.?
Ich finde es ja zum Beispiel sehr hilfreich, alles was mit Ernährung, aber auch mit Medizin zu tun hat, so ein bisschen chemisches Grundverständnis zu haben. Also ein weit verbreitetes Missverständnis ist so eine Art Natürlichkeitsverklärung. Etwas, das aus der Natur kommt, ist gut, harmlos, mild, sanft. Etwas, das aus dem Labor kommt, ist giftig, voller Nebenwirkungen, schlecht für den Körper und so weiter. Das ist jetzt so das zugespitzte Klischee sozusagen. Und das macht aus chemischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Natürlich ist die Natur die beste Chemikerin ever, die wir auch immer wieder versuchen, von der wir versuchen zu lernen und auch Sachen zu imitieren. Oder auch Dinge einfach nachkochen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Vitamin C im Labor herstelle, das ich ja aus der Natur kenne, hat das überhaupt gar keinen Unterschied zu dem Vitamin C, das aus der Zitrone kommt. Der einzige Unterschied, und das ist halt etwas, das, wo dann so eine gewisse Wahrheit drin steckt, ist, die Zitrone hat noch alles andere. Die hat noch andere Pflanzenstoffe, ne? Die hat dann, weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht noch in der Schale, gibt es dann noch gewisse Öle und so weiter. Sie ist natürlich auch aromatisch von den Geschmacks- und Aromastoffen viel vielfältiger. Aber wenn es mir ums Vitamin C geht, wenn ich jetzt das Ziel habe, Vitamin C zu mir zu nehmen, dann ist das Vitamin C aus dem Labor völlig fein. Und ich glaube, da machen sie es viel auch einfach schwer. Gerade wenn man jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel an vegane Ernährung oder so denkt. Ne? Wo man sagt, ja, ich möchte mich vegan ernähren, aber auf gar keinen Fall irgendwelche Supplements nehmen oder irgendwas Synthetisches. Das muss alles natürlich sein. Wenn dir das besser schmeckt, auf jeden Fall. Und oft muss ich zugeben, ist es tatsächlich auch so, weil das ist halt so eine Faustregel, so ein Nebeneffekt davon, dass wenn man eben frische, unverarbeitete, also Pflanzenprodukte und so nimmt, dass das einfach mehr Geschmack hat, besser schmeckt und so weiter und doch insgesamt mehr noch andere Vitamine, weiß ich nicht, Flavonoide, Ballaststoffe zu dir nimmst und so. Aber der Grund für diese Skepsis ist, glaube ich, falsch. Und da, glaube ich, kann man sich vielleicht auch von befreien und sagen, ist doch schön, ist doch gut, dass ich dann kann ich einfach problemlos hier supplementen, muss mich jetzt nicht quälen oder so. Und ich nehme jetzt dieses und jenes ein, anstatt irgendwas zu essen, was mir eigentlich gar nicht schmeckt. Go for it. Ja, es ist, ihr müsst keine Angst vor Chemie haben. Chemie ist einfach nur, stell es dir vor wie ein Lego-Kasten. Also ich habe diese Bausteine, das sind diese Elemente, Moleküle, Atome, die sind überall, die kommen aus Sternen, die sind überall auf der Welt gleich. Die kann ich zusammenbauen, also im Labor, oder ich lasse es die Natur zusammenbauen. Am Ende, wenn ich dir das fertige Gebäude gebe, kannst du mir gar nicht sagen, wo das herkommt. Ah, ich merke gerade, dass ich vorhin irgendwo eine Klammer aufgemacht habe und nicht zugemacht habe, weil es kommt alles aus Sternen. Ich wollte eigentlich noch sagen, da ja alles aus Sternen, da jedes Atom aus dem Stern kommt, bestehen wir alle aus Sternenstaub. Diesen Spruch, den hat man ja, der ist ja recht bekannt, den hat man vielleicht schon mal gehört. Aber ich stelle fest, dass total viele nicht wissen, dass der chemisch korrekt ist. Viele denken, das ist so ein Poesiespruch. Wir bestehen alle aus Sternenstaub. Ja, literally. Das ist so. So viel zu Chemie ist schön, ja.
Dazu gibt es auch eine Folge über Astronomie, eine kleine mit der Welt. Um das Thema Chemie jetzt noch zu beenden, am Ende gibt es immer drei Büchertipps meiner Gäste für meine HörerInnen. Welche Bücher magst du denn empfehlen?
Also an erster Stelle will ich wärmstens alles von Jens Völl empfehlen. Wer mich sehr ein bisschen intensiver verfolgt, der kennt Jens bestimmt schon. Also Jens ist schon seit vielen Jahren Teil meines Teams. Erst bei MyLab, jetzt auch bei MyThinkX. Der hat jetzt schon sein drittes Buch. Das neueste heißt, ich will nur nichts falsch machen. Also das neueste heißt, Mein Gehirn, das Denken und ich. Da ist so eine Art Bedienungsanleitung fürs Gehirn. Da geht es auch so um Schlaf und Alkohol, aber auch um so psychologische Effekte im Alltag. Das kann ich nur sehr empfehlen, genauso wie seine anderen zwei Bücher. Also völlig nerdiges Wissen und Fakten sind auch nur Meinungen. Sehr kontroverser Titel, aber sehr gutes Wissenschaftsbuch. Also das wäre das eine. Dann habe ich wieder für mich wiederentdeckt, ist Factfulness von Hans Rosling. Ich weiß nicht, ob das hier schon öfter genannt wurde.
Von mir, ich liebe es.
Ich liebe es auch. Es ist, ich weiß nicht, wie du es auch siehst, jetzt so auch nach der Pandemie und so weiter. Ich würde ja so gern wissen, was Hans Rosling jetzt heute schreiben würde und wie er seinen ansteckenden Optimismus und auch überzeugenden, also auch rational überzeugenden Optimismus, ob er den auch beibehalten hätte und so, weil manchmal glaube ich schon, dass man hat ja schon das Gefühl, dass dieser Spruch früher war alles besser, vielleicht manchmal ja doch, dass da doch was dran ist. Also tolles Buch, weil er nicht nur ein ganz, ganz fantastischer Wissenschaftskommunikator ist, sondern auch, weil er etwas ganz Besonderes macht, nämlich durch Wissenschaft und durch einen rationalen Blick auf die Welt Hoffnung zu machen. Und das ist auch etwas, wo viele denken, das gehört ja nicht zusammen. Wenn überhaupt, dann spricht Wissenschaft über Probleme und sowieso und so unromantisch und so weiter. Und ich finde, Hans Rosling ist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass man sich quasi mit Wissenschaft und Statistik und so weiter auseinandersetzen kann und danach denkt, oh, jetzt geht's mir besser. Und das Dritte, da sage ich Erzählende Affen von Samira El-Wazil und Friedemann Karich. Das hat mich sehr geprägt, auch in einer Zeit, auch im Laufe der Pandemie, habe ich doch noch sehr viel gelernt über Wissenschaftskommunikation und deren Grenzen. Das ist überhaupt etwas, ein Learning, das ich noch fortgehend mache. Ich bin sehr naiv, glaube ich, in diesen Beruf gestartet. Ich weiß doch, dass ich damals zum Beispiel dachte, ja, Wissenschaft sei ja auch völlig unkontrovers und auch unpolitisch im Kern. Weil was soll es schon für Diskussionen geben, wenn ich jetzt über Chemie spreche? Also das habe ich völlig unterschätzt. Aber ich glaube, ich habe auch gelernt, realistischer damit umzugehen, wie weit man mit Rationalität, Vernunft, Fakten, mit Statistiken überhaupt kommen kann. Also ich stelle mir ja gerne vor, dass ich Menschen irgendwie durch die beste Argumentation und so weiter überzeuge. Am Ende verstehe ich schon, dass sehr vieles, auch so Sachen wie Vertrauen, gutes Storytelling und so weiter sind. Und dass natürlich die allermeisten in ihrem Alltag, woher auch, nicht die Zeit haben, jetzt all die Quellen nachzuchecken, die ich da angebe und so weiter. Auch zu verstehen, was für einen systematischen Nachteil man vielleicht auch hat mit Wissenschaft, wenn man anschaut, welche anderen Geschichten, Inhalte verfangen, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommen. Viel, viel einfachere Geschichten, ja. Typischerweise ja sowas wie Verschwörungserzählungen, die dann im Gegensatz zu der wissenschaftlichen Erklärung stehen. Die Verschwörungserzählungen sind einfach die besseren Stories. Sie geben die einfachere Antwort. Sie finden einfach Anklang dadurch, weil wir diese Geschichten gut finden. Und Erzählende Affen ist wirklich ein sehr, sehr erhellendes Buch darüber, welche quasi wie das Geschichten erzählen oder Erzählen uns quasi vom Affen zum Menschen gemacht hat und welche Macht und Kraft einfach dahinter steht. Und das ist für mich einfach als Wissenschaftskommunikatorin war das so total die wichtige Ergänzung, das sich nochmal so vor Augen zu führen, ja.
Ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Ich habe hier, mein Handy ist voller Pop-ups, also ich habe einfach die immer so ganz klassisch sozusagen die einschlägige Medien noch abonniert. Und mein Lieblingsmedium, um abzuschalten, ich habe quasi so einen privaten, wie so ein Schein-TikTok-Account, mit dem ich nicht in der Öffentlichkeit bin, dessen Teilnahme ich einfach sehr, sehr bewusst kuratiert habe und wo ich es wirklich geschafft habe, mir da noch so ein kleines Internet zu erhalten, wo es einfach nur um so Sachen geht wie Rezepte, lustige Comedy und so weiter, wo ich einfach mal so abschalten kann, ohne in irgendwelche Rage-Baits oder so zu geraten oder in völlig grafische oder in so Nachrichtenberichte oder so, die mit völlig grafischen Abbildungen und so weiter, auf die ich dann gar nicht vorbereitet war. Das finde ich auch ziemlich krass heutzutage. Genau, also falls man dafür Zeit hat, kann ich das auch nur empfehlen. Aber da muss man sehr viel Disziplin haben, weil ich bin sehr gut darin, Inhalte, die einen festhalten, weil man da so hinguckt, wie auf so einen Unfall, wo man nicht weggucken kann, da doch wegzugucken. Also da bin ich sehr diszipliniert drin, dann ganz schnell wegzuswipen für meinen Algorithmus und hab jetzt irgendwann geschafft, mir sowas zu kuratieren sozusagen, was so eine kleine Feelgood-Ablenkungsinsel ist. Ja.
Gibt's einen Account, den du empfehlen magst, den Creator?
Warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich hab ein Beispiel, das kannst du dann. Also, Das Blöde ist, dass ich tatsächlich oft gar nicht mehr weiß, wie die Leute heißen. Aber eine Sache, die ich wirklich so Peak TikTok finde, also die gute Seite von TikTok, ich weiß nicht, ob ihr den auch irgendwo, irgendjemand von euch den auch in seiner Timeline hat, so ein Typ, der ist so in seiner. Also es gibt so einen Typ, der ist so in seiner Wohnung, klopft so rhythmisch so auf den Boden und auf seine Beine und singt so ein Lied über Mango Chutney. Es gibt auch eins über Kombucha und es gibt auch so, das geht so, sweet and sour, I want to devour Mango Chutney. Es ist so blöd, aber auch gleichzeitig, wirklich, wenn man so musikalisch, also es ist wirklich musikalisch gut, also man kann das nicht, wenn man unmusikalisch ist. Es ist richtig bescheuert, aber du weißt auch gleichzeitig, der Typ ist musikalisch. Und das Geilste daran sind die ganzen Stitches. Dann kommen so die ganzen Musiker, die so richtig geil dann dazu das noch unterlegen. Und so dafür muss man TikTok wirklich lieben. Ja.
Liebe Mai, danke für deine Zeit.
Ich danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe meine Fragen und Notizen für das Gespräch mit Mai wie immer in meinem Paper Republic Notizbuch mitgeschrieben. Paper Republic ist Partner von Erklär mir die Welt und macht hier in Wien super schöne, ein ganzes Leben lang haltbare Notizbücher, die man immer wieder neu befüllen kann. So, was nehme ich mir mit? Erstens, Temperatur ist Bewegung. Je schneller sich Teilchen bewegen, desto heißer ist ein Stoff. Kälte bedeutet, dass sich die Teilchen langsam bewegen. Bei gut 270 Grad minus ist Schluss. Dann stehen alle Teilchen und es kann nicht mehr kälter werden. In einem Raum hat alles dieselbe Temperatur, außer unser Körper, der arbeitet die ganze Zeit massiv dagegen. Zweitens, wir bestehen aus Sternenstoff. Alle 118 Elemente entstanden in Sternen durch Kernfusion. Das ist eine chemische Tatsache und ein absolutes Wunder für mich. Auch unsere Furzmoleküle, wo kleine Teilchen in die Nase unserer Sitznachbarn abhauen, sind aus Sternen entstanden. Vielleicht macht das Fürze ein bisschen erträglicher in der Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das einfach nur geil. Drittens, nur weil etwas natürlich ist, ist es nicht gut. Es gibt künstliche Stoffe, die uns das Leben retten und natürliche, die uns vergiften, wie etwa den Knollenblätterpilz. Wir müssen mit dieser komischen Unterscheidung aufhören. Vitamin C aus dem Labor ist genau dasselbe wie Vitamin C aus einer Orange. Diese künstliche Unterscheidung zwischen künstlich und natürlich muss aufhören.
Kuckuck! Das Outro gibt's wie immer von der Hörerin des Monats. Das bin im Juni ich, Laurence. Wenn ich nicht arbeite, bin ich am liebsten draußen. Am liebsten buddel ich in meinem Garten herum, bin auf dem Tennisplatz oder mit meiner Familie. Das sind zwei entzückende Teenager und mein lieber Mann und Freunden zusammen. Ich lese unglaublich gerne, mal Aquarellkarten, backe, bastle und bin super gern sportlich aktiv. Nach einem Tag vor dem Bildschirm ist es einfach das Beste für mich zum Entspannen. Den Podcast höre ich meistens auf dem Weg zur Arbeit. Ich pendle von Niederösterreich nach Wien, also im Zug. Oder beim Gärtnern, beim Wäschefalten, Staubsaugen. Irgendwie passt Erklär mir die Welt immer rein. Meine Empfehlung für euch heute, Folge 209. Erklär mir Österreichs Neutralität mit Martin Senn, Professor für internationale Beziehungen am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck sowie Gastlektor an der Diplomatischen Akademie Wien. Diese Folge empfehle ich euch nicht nur, weil ich gemeinsam mit ihm ins Gymnasium gegangen bin, sondern weil es nach wie vor ein aktuelles Thema ist. Was bedeutet Neutralität eigentlich wirklich? Woher kommt sie? Nützt sie uns heute noch? Martin geht auf all diese Punkte ein und erklärt es mit Klarheit und Tiefe, die ich sehr schätze. Credits: Mitarbeit Valentina Pfadtner, Thomas Pelkmann. Für Audio- und Videoproduktion sorgt Andreas Fischer von Sissy Grant. Die Vermarktung übernehmen Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Und ein großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen möglich machen. Helft auch ihr mit bei der Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstützt das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis dahin eine gute Zeit, eure Laurence.